eine unheimliche Begegnung im 300 Jahre alten Friedhof. Ich habe mich schon immer von Friedhöfen fasziniert gefühlt. Ihre Ruhe und Geschichte haben durch Frau Klihin mich in ihren Bann gezogen. Als ich von einem riesigen, 300 Jahre alten Friedhof am Rande meiner Stadt erfuhr, wusste ich, dass ich ihn erkunden musste. An einem sonnigen, leicht unheimlichen Herbstnachmittag packte ich meine Vintage-Kamera, ein Notizbuch und eine detaillierte Karte ein, die ich online gefunden hatte und die den weitläufigen Friedhof darstellte. Zu diesem Zeitpunkt stellte ich mir einen friedlichen Tag vor, an dem ich die alten, kunstvollen Grabsteine und steinernen Mausoleen fotografieren würde, ohne die bizarren und gruseligen Ereignisse zu ahnen, die sich langsam entfalten würden, sobald ich die hochaufragenden schmiedeeisernen Tore durchschritt. Vorsichtig betrat ich den Friedhof entlang der bröckelnden Steinmauer, die das Gelände umgab. Ich fand mich auf einem Kiesweg wieder, der sich durch smaragdgrüne Hügel zog, die mit uralten, verwitterten Grabsteinen gefüllt waren, moosbedeckten Denkmälern und eindrucksvollen Marmorstatuen, die verstreut auf den Anhöhen standen. Auf einem fernen Hügel thronte ein imposantes gotisches Mausoleum aus schwerem Onyxgraniten, das wie ein wachsamer Wächter über das Gelände wachte. Doch die meisten der schlichteren Gräber trugen bescheidene Markierungen mit verblassten Inschriften und schlanken keltischen Kreuzen, die seit Jahrhunderten ungepflegt blieben. Einige zeigten nur handgemeißelte Namen und Daten, die durch die langsame Erosion der Zeit völlig unleserlich geworden waren. Ich fragte mich neugierig, welche vergessenen Leben und unerzählten Geschichten unter dem Gewirr aus Unkraut und Erde begraben lagen, nur wenige Meter unter meinen Füßen. Als ich langsam tiefer in das Gelände vordrang, warfen die sanft wiegenden Bäume wandernde Schatten, die mir zu folgen schienen, während ich vorbeiging. Obwohl es gerade erst Mittag war, drangen nur wenige vereinzelte Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterdach hoch oben. Je weiter ich den überwucherten Pfaden folgte, desto schwerer und bedrohlicher schien die Luft zu werden, als ob sie sich wie eine Last auf meine Schultern legte. Ich versuchte, das wachsende Unbehagen abzuschütteln und schrieb es einfach den Jahrzehnten der Vernachlässigung und dem ungestörten Verfall zu. Dann stieß ich auf ein großes, verfallenes, steinernes Engelsdenkmal mit einem stark verwitterten Gesicht und einem fehlenden Kopf. Gebannt vor Faszination holte ich meine Kamera hervor, um den unheimlichen Anblick zu dokumentieren. Doch in dem Moment, in dem ich den Sucher ausrichtete, ging meine Digitalkamera abrupt aus, das Objektiv zog sich unerwartet ein, obwohl ich mir sicher war, sie erst am Morgen vollständig aufgeladen zu haben. Verwirrt über die seltsame Fehlfunktion, verstaute ich die Kamera in meiner Tasche und beschloss, meine Erkundung weiter fortzusetzen, anstatt umzukehren. Je tiefer ich in die weitläufigen Gelände vordrang, desto deutlicher wurden die Zeichen von Verfall und Vandalismus an den vergessenen Gräbern um mich herum. Umgestürzte und zerbrochene Säulen säumten meinen Weg, ebenso wie eingestürzte Mausoleen, die langsam von verworrenem Unkraut und Efeu zurückerobert wurden. Ich passierte einen seltsam stehenden, algenbedeckten Teich mit einer intensiv bedrohlichen Atmosphäre und einer unnatürlich dunklen, rotbraunen Färbung, die mir nicht nur wie bloße Vernachlässigung vorkam. Der verbogene Eisenzaun, der den Teich ursprünglich umschloss, war an mehreren Stellen aufgebrochen, mit einigen Stangen zur Seite gebogen. Obwohl das Tor mit einem Vorhängeschloss verschlossen war, gab es eine Lücke, die groß genug war, um sich hindurch zu quetschen. Etwas an dem unheilvollen Gewässer stieß mich instinktiv ab, zog mich aber gleichzeitig dazu, näher heranzugehen und vorsichtig durch die rostigen Stangen in die trüben, brackigen Tiefen zu spähen. Knapp unter der dicken, spiegelnden Oberfläche schienen sich schwebende Objekte langsam zu bewegen. Als ich mich vorbeugte, um genauer in die düsteren Geheimnisse des Teichs zu blicken, durchbrach plötzlich eine aufgeblähte, verwesende Hand die schlammige Oberfläche direkt vor meinem Gesicht. Ich schrie unwillkürlich auf und sprang zurück. Meine Schreie verstummten, als ein abscheulich blasser, verrotteter Leichnam teilweise aus den Schatten auftauchte, bevor er langsam wieder in den blutroten Teich sank und Wellen schlug, die sich meterweit ausbreiteten. Vor Entsetzen erstarrt und mit Übelkeit kämpfend, erhaschte ich auch einen kurzen Blick auf das, was bedrohlich wie ein dunkler Leichensack wirkte, der an der Seite des Teichs trieb. Mein Herz raste wie wild und mein Verstand suchte verzweifelt nach einer Erklärung für dieses albtraumhafte Bild. War dies irgendein makabrer, morbider Streich mit falschen Leichen, um zufällige Passanten zu erschrecken? Ich atmete schnell und hektisch, scannte die Umgebung nach versteckten Tätern und wollte eilig die traumatische Szene verlassen. Doch ich stolperte über den bröckelnden Randstein und ließ dabei einen unwillkürlichen Laut des Schreckens hören. Wie konnte niemand anderes, der dieses weitläufige Gelände besuchte, die buchstäblichen menschlichen Körper bemerken, die so unverfroren in diesem unheimlichen Teich entsorgt worden waren? Mit zitternden Händen tastete ich verzweifelt nach meinem Handy in meiner Tasche, in der Hoffnung, Hilfe zu rufen oder zumindest jemanden zu kontaktieren. Doch zu meinem Entsetzen war es ebenfalls vollständig ausgeschaltet und reagierte nicht, obwohl ich sicher war, dass der Akku mehr als halb voll gewesen war, als ich mein Zuhause verließ. Nun völlig hilflos und verletzlich, fast gelähmt von der aufsteigenden Panik, hatte ich das Gefühl, dass unsichtbare Augen meine Bewegungen von irgendwo zwischen den dunklen Mausoleen aus beobachteten. Während ich versuchte, einen Fluchtweg zu finden, meinte ich, leise flüstern zu hören, unheilvolle Worte, die im Wind zu schweben schienen. Ich hastete allein durch Reihe um Reihe von Krypten und Obelisken, die sich wie ein Labyrinth aus Granit und Marmor um mich herum erhoben. Auf der Suche nach einem Ausweg bog ich scharf in einen überwucherten, schmalen Pfad ein, den ich zwischen zwei bröckelnden Mauern entdeckte. Ich hoffte, er würde mich zu einem öffentlichen Bereich oder zumindest zu einem Seitenausgang führen. Doch die dichten, tief hängenden Äste schienen mich wie knöcherne Hände zu packen, während ich mich durchkämpfte. Angstvoll drängte ich mich weiter vorwärts. Mein Tempo beschleunigte sich von einem schnellen Gehen zu einem fast panischen Überlebenslauf. Doch vor mir endete der Weg abrupt an einer efeu-überwucherten, hoch aufragenden Backsteinmauer, die jede weitere Bewegung blockierte. Als ich hastig kehrt machen wollte, stockte mir der Atem, als ich bemerkte, dass der Pfad, dem ich noch vor wenigen Augenblicken blind gefolgt war, hinter mir völlig von dichtem Unterholz und eng verflochtenen Baumästen verdeckt war. Es gab keinen Weg zurück. Ich war gefangen. Ein plötzliches ohrenbetäubendes Knacken direkt hinter mir, wie ein Donnerschlag oder ein Gewehrschuss, hallte durch das Labyrinth und ließ mich vor Schreck aufschreien. Ich war sicher, dass dies mein Ende war. Als ich mich kauernd herumwirbelte, sah ich mit Entsetzen, wie ein massiver, schlanker Grabstein genau an der Stelle zersplitterte und umfiel, an der ich noch Sekunden zuvor gestanden hatte. Ich hatte keinen Zweifel mehr. Etwas Finsteres und jenseits aller rationalen Erklärung wollte, dass ich für immer in diesem höllischen Labyrinth der Toten blieb. Auf die Knie fallend akzeptierte ich mein scheinbar unvermeidliches Schicksal und bereitete mich auf das vor, was als nächstes kommen würde. Doch seltsamerweise folgte nur unheimliche Stille. Langsam beruhigte sich mein hektisches Atmen und ich zog mich zitternd auf die Beine, indem ich mich an den mit Ranken bewachsenen Wänden hochzog. Als ich verzweifelt über die Mauer blickte, konnte ich in der dunstigen Ferne das kunstvolle schmiedeeiserne Tor des Friedhofs erkennen, durch das ich an diesem Morgen gekommen war. Es schien jedoch eine Ewigkeit her zu sein. Zwischen mir und meiner Freiheit lag nur noch eine weite, erstickende Fläche aus kniehohen, vertrockneten Unkräutern und Dornen, die sich scheinbar endlos erstreckte. Mit meinem letzten Rest an Mut und Adrenalin warf ich mich kopfüber in das unheilvolle Gestrüpp wie ein Soldat unter schwerem Beschuss. Manchmal kroch ich auf Händen und Knien, wenn ich völlig aus dem Blickfeld war. Die Dornen und Äste rissen unermüdlich an meiner Kleidung und Haut. Doch ich war zu verzweifelt, um die Schmerzen zu bemerken. Vor mir durchbrach das gesegnete Nachmittagslicht die Dunkelheit und lockte mich vorwärts. Mit einem letzten, wilden Kraftakt brach ich aus der Vegetation hervor, zerkratzt und blutend, und sprintete mit aller Kraft zu den eisernen Toren, die nun endlich in Sicht waren. Ich verlangsamte mein verrücktes Tempo nicht ein einziges Mal, bis ich mich schließlich in der vermeintlichen Sicherheit meines Autos befand. Dort kauerte ich, schnappte nach Luft und fuhr vorsichtig nach Hause, immer noch zitternd vor Schock. Ich wusste, dass es keine einzige Seele geben würde, die jemals vollständig glauben würde, was ich gesehen und selbst erlebt hatte. Der Besuch am Grab meines Vaters hat mir immer eine Mischung aus melancholischem Trost und Trauer gebracht. Er verstarb tragisch an Krebs, als ich erst 7 Jahre alt war, sodass meine Erinnerungen an ihn leider vage, aber voller Wärme und Liebe sind. Meine Mutter erinnert mich oft daran, dass ich seine großen, haselnussbraunen Augen und seine lebhafte, energetische Ausstrahlung geerbt habe, obwohl ich ihn nur kurz kannte. Um seine Erinnerung lebendig zu halten, bringt sie mich ein paar Mal im Jahr zu seinem gepflegten Grab. Mehr zu meinem Nutzen, denke ich, als zu ihrer eigenen Beruhigung. Wir kümmern uns um den einfachen Granitgrabstein, legen frische Blumen nieder und ich spreche still in Gedanken mit ihm, erzähle ihm von meinem Leben. Es ist eine kathartische Tradition, die seine verheerende physische Abwesenheit ein wenig weniger schmerzhaft macht. Doch dieser letzte Besuch nahm eine unheimliche, gespenstische Wendung, die ich wohl nie vergessen werde. Es begann ganz normal, als meine Mutter und ich das Auto an einem sonnigen Dienstagmorgen entlang eines schmiedeeisernen Zauns in der Nähe der Eingangstore des friedlichen örtlichen Friedhofs parkten. Wir luden die Gartengeräte aus dem Kofferraum zusammen mit einem Strauß wunderschöner, frischer Gänseblümchen, seiner Lieblingsblumen. An einem Wochentag war es ruhig und fast leer auf dem Friedhof. Nur wenige andere Trauernde waren auf den weitläufigen grünen Wiesen verstreut. Als wir das schlichte Grab meines Vaters in einer schattigen Ecke in der Nähe einer hochaufragenden Eiche erreichten, spürte ich die nun vertraute Melancholie, die mich überkam. Das Bedauern über die begrenzte Zeit, die ich mit ihm hatte, aber auch die Dankbarkeit, dass meine Mutter seinen lebhaften Geist über die Jahre hinweg durch Erinnerungen und Geschichten am Leben gehalten hatte. Wir machten uns zügig daran, das Unkraut zu jäten und den Bereich um den grauen, polierten Granitgrabstein zu säubern, während wir leicht über meine Schulkurse und Collegepläne plauderten, fast so, als ob mein Vater Teil der Unterhaltung wäre. Nach fast einer Stunde Arbeit in der sanften Sonne entschieden wir uns, vor der Heimfahrt einen gemütlichen Spaziergang entlang der gewundenen, gepflasterten Wege des weitläufigen Friedhofs zu unternehmen. Wir hatten es nicht eilig und das sonnige Frühlingswetter war perfekt für einen ruhigen, nachdenklichen Spaziergang zusammen. Während wir langsam an Reihen von Grabsteinen und Krypten vorbeigingen und Namen sowie Inschriften lasen, hielt ich plötzlich abrupt inne, als mir etwas am Rande meines Sichtfeldes auffiel. Hinter einem großen, nahegelegenen Marmormausoleum stand in der Ferne ein einsamer Mann und beobachtete uns. Er schien mittleren Alters zu sein, vielleicht in den 50ern, trug legere Kleidung und eine verblichene blaue Baseballkappe. Aus dieser Entfernung waren seine Gesichtszüge undeutlich, aber etwas an seiner Haltung und Silhouette wirkte unheimlich und erschreckend vertraut. Ich fühlte mich magnetisch von ihm angezogen, aus Gründen, die ich nicht logisch erklären oder in Worte fassen konnte. Dann traf es mich mit erschreckender Intensität. In seiner Art, sich zu bewegen und zu stehen, war er das genaue Ebenbild meines verstorbenen Vaters, wie ich ihn aus alten Familienfotos kannte. Die Ähnlichkeit war unverkennbar und unheimlich. Aus dem Augenwinkel schienen seine traurigen Augen fast meinen Blick zu treffen, als würden sie in meine Seele blicken. Ich muss hörbar nach Luft geschnappt haben, denn meine Mutter blieb neben mir stehen und fragte besorgt, was los sei. Als ich dringend in die Richtung des unbekannten Mannes zeigte, schaute sie über ihre Sonnenbrille hinweg, schien aber niemanden zu sehen, der meiner Beschreibung des Doppelgängers meines Vaters entsprach. Ich versuchte verzweifelt, die Gestalt zwischen den Grabsteinen im Blick zu behalten, während wir um die große Granitstatue herumgingen. Doch seltsamerweise, fast übernatürlich, war der mysteriöse Mann, als wir nur Sekunden später die andere Seite erreichten, spurlos verschwunden. Es gab keine Anzeichen dafür, dass andere Trauernde an uns vorbeigegangen waren. Und niemand hatte das einzige Friedhofstor in der Ferne passiert. Er war einfach in Luft aufgelöst. Meine Mutter schlug sanft vor, dass es sich um einen Friedhofswärter oder einen anderen Besucher handeln könnte, der zufällig meinem verstorbenen Vater ähnelte und hinter einem Baum oder Gebäude außer Sichtweite gegangen war. Doch tief in meinen Knochen fühlte ich, dass ich etwas Unnatürliches gesehen hatte. Das Phantom meines geliebten Vaters, das immer noch in der Nähe seiner sterblichen Überreste verweilte. Ich wurde von dem Drang übermannt, herauszufinden, wohin die gespenstische Gestalt verschwunden war. Trotz der Einwände und Warnungen meiner Mutter machte ich mich auf und rannte die geschwungenen Kieswege entlang, zwischen den Reihen von Grabsteinen und suchte jede mögliche Versteckmöglichkeit ab, um ein Zeichen des rätselhaften Mannes zu finden. Als ich um eine Ecke in einen abgelegeneren Bereich des Friedhofs bog, der von hoch aufragenden Rhododendronbüschen und Efeu umgeben war, blieb ich abrupt stehen. Dort, in einer leeren, schmalen Gasse, stand die vertraute Gestalt mit dem Rücken zu mir, etwa auf halber Strecke. Mein Herz raste vor Aufregung, aber auch Angst. Langsam näherte ich mich und rief zögernd nach der starren Gestalt. Er zeigte keine Reaktion, bewegte sich nicht. Doch als ich näher kam, als ob eine unsichtbare Kraft mich anzog, drehte sich der Mann langsam in meine Richtung und begann, mit entschlossenen Schritten den schattigen Weg zwischen den Krypten und Markierungen hinunterzugehen. Ich beschleunigte meinen Schritt, beinahe joggend, um ihn einzuholen, bevor er wieder verschwinden konnte. Doch als ich außer Atem um eine leichte Kurve bog, endete der enge Weg abrupt an einer hohen Steinmauer, die von Moos und Ranken überwuchert war. Kein Tor, kein Weg, keine sichtbare Möglichkeit, weiterzugehen. Ich drehte mich verzweifelt um, scannte jede Richtung und Ecke, suchte nach einem Hinweis, wo das Phantom dieses Mal verschwunden sein könnte. Aber der Bereich war vollständig leer. Der mysteriöse Mann war erneut wie ein Geist in der Luft des Friedhofs verschwunden, ließ mich erschüttert und fassungslos zurück. Von dem unerklärlichen Vorfall erschrocken, stolperte ich ziellos zurück zum Hauptkiesweg. In der stillen Hoffnung, dass meine besorgte Mutter nicht auf die Idee gekommen war, Hilfe zu holen oder die Behörden zu alarmieren, um nach mir zu suchen. Zum Glück wartete sie noch dort, ging nervös auf und ab und wandte sich mir zu, als sie mich sah, mit einer Mischung aus Erleichterung und Gereiztheit. Doch ihr Frust schmolz zu Mitgefühl, als ich ihr hektisch beschrieb, was ich gesehen und verfolgt hatte. Sie mühte sich ab, eine rationale Erklärung für die unglaubliche Ähnlichkeit des unheimlichen Mannes mit meinem verstorbenen Vater und sein seltsames Verhalten zu finden. Doch am Ende verließen wir das Friedhofsgelände in einer unruhigen Stille. Der schöne Morgen nun getrübt durch meine Reihe bizarrer Erfahrungen. In den vielen langen schlaflosen Nächten seither habe ich mein Gehirn zermartert, mich geradezu besessen darauf konzentriert, jedes Detail zu analysieren und eine logische Erklärung zu finden. Ein Teil von mir möchte unbedingt glauben, dass ich wirklich den Geist meines Vaters gesehen habe. Wie er über seine sterblichen Überreste wacht und geliebte Menschen aus dem Jenseits besucht. Aber ein anderer, zynischerer Teil meines Geistes fragt sich, ob es vielleicht nur ein zufälliger Fremder war, der zufällig eine unheimliche Ähnlichkeit mit meinem Vater hatte. Wenn es tatsächlich eine paranormale Begegnung war, warum offenbarte sich sein Geist nicht ganz und eindeutig mir? Es war eine klassische, dumme Mutprobe unter Teenagern, die meine beste Freundin Riley und mich eines Nachts in Schwierigkeiten brachte. Wir waren gelangweilt und suchten nach Nervenkitzel, als sie meinte, ich hätte nicht den Mut, nach Einbruch der Dunkelheit auf den alten Friedhof am Stadtrand zu schleichen. Nicht bereit, vor einer Herausforderung zurückzuschrecken, erklärte ich, dass ich nicht nur hingehen, sondern eine ganze Stunde dort bleiben würde, nur um zu beweisen, dass ich keine Angst hatte. Riley nahm mich beim Wort und sagte, sie würde mitkommen, um zu sehen, wie ich einen Rückzieher machte. Also schlichen wir um Mitternacht angetrieben von falschem Mut. Von meinem Hinterhof aus in die Schatten zu den rostigen Eisengittern, die eine halbe Meile entfernt lagen. Wir hatten alle die Geschichten über diesen Friedhof gehört, der vor mehr als 2 Jahrhunderten angelegt wurde. Die Leute berichteten von Spuk, Stimmen im Wind und Statuen, die einen zu beobachten schienen. Die meisten vernünftigen Leute der Stadt mieden diesen Ort. Es sei denn, es war absolut notwendig. Aber Riley und ich waren Idioten, zu jung, um solche Legenden ernst zu nehmen. Den hohen Zaun zu erklimmen war einfach, sobald wir eine Stelle gefunden hatten, die von der Straße aus nicht einsehbar war. Mein Adrenalin pumpte, als wir uns auf das überwucherte Gras fallen ließen. Das war ohne Zweifel verrückt, aber ich konnte jetzt nicht den Mut verlieren. Zuerst wirkte der alte Friedhof friedlich, im Mondlicht getaucht. Schiefe Reihen verwitterter Grabsteine säumten die sanften Hügel. Uralte, verdrehte Eichen breiteten ihre Äste zwischen den Gräbern aus. Während wir dem kurvenreichen Sandweg folgten, betrachtete ich kryptische Inschriften und provisorische Schreine, die von Nachkommen hinterlassen worden waren. Riley schlich hinter Büschen herum, raschelte und summte unheimlich, um mich zu erschrecken, aber ich fuhr sie an, leise zu sein, damit wir nicht erwischt wurden. In der Mitte des Friedhofs stießen wir auf ein riesiges Marmormausoleum, dessen Säulen mit Engeln und Dämonen verziert waren. Riley forderte mich heraus, das rostige Vorhängeschloss an der Tür zu berühren, als ob das Geister erwecken würde. Ich verdrehte die Augen über ihre Spielchen, aber mein Mut begann zu schwinden. Dieser Ort fühlte sich schwerer und unheimlicher an, je weiter wir gingen. Jeder knackende Zweig ließ mich aufhorchen. Dann rannte Riley kichernd den Hang hinauf und verschwand hinter einer Reihe von Gräbern. Ich zischte ihr zu, sie solle aufhören, und schaute nervös umher, ob Sicherheitsleute in der Nähe waren. Der Mond verschwand hinter Wolken und tauchte den Friedhof in tintenschwarze Dunkelheit. Unruhig über diese Veränderung entschied ich, Riley zu holen, damit wir verschwinden konnten, bevor unser Glück auslief. Doch als ich den Hügel hinaufging, wo sie hingelaufen war, hielt mich ein unheimliches Stöhnen abrupt auf. Ich erstarrte und starrte auf die alten Gräber neben mir hinunter. Das Geräusch kam erneut, wie ein schmerzhaftes Ausatmen aus der Erde. Mein Herz raste, als ich erkannte, dass es aus einem der verfallenen Gräber kam. Keine Chance, dass das Rileys Streich sein konnte. Eine urtümliche Angst packte mich und ich stolperte rückwärts, bereit, zu den Toren zu rennen. Aber ich konnte Riley nicht einfach zurücklassen, so verlockend es auch war. Als das dritte gequälte Stöhnen aus der Erde aufstieg, hörte ich Rileys Schrei aus der Ferne. Ich stolperte blindlings in ihre Richtung und rief nach ihr. Der Boden war im Dunkeln gefährlich, aber ich musste zu ihr gelangen. Meine Gedanken rasten, was für ein Böses hier am Werk sein könnte. Vorne hörte ich Rileys Schluchzen und rannte schneller. Sie stürzte sich erleichtert auf mich, als ich sie zitternd hinter einem Baum fand. Zwischen Schluchzern sagte sie, sie habe schreckliche Geräusche von unten gehört, nachdem sie mich verlassen hatte. Ich packte ihre Hand und wir flohen, halb erwartend, dass Arme nach unseren Knöcheln greifen würden, während wir über die Gräber rannten. Wir sprangen fast über den Zaun und liefen ohne Pause, bis die erleuchteten Fenster meines Hauses vor uns auftauchten. Auf der Veranda brachen wir keuchend und zitternd zusammen. In meinem Schlafzimmer, unter Decken versteckt, tauschten wir unsere Erfahrungen aus. Riley gab zu, dass sie nur hatte herumalbern wollen und nie gedacht hätte, dass es so unheimlich werden würde. Wir verstanden nun wirklich, warum vernünftige Leute diesen Ort bei Nacht mieden. Wir hatten das Schicksal zu sehr herausgefordert. Keiner von uns schlief in dieser Nacht, lauschend auf jedes Knarren vor meinem Fenster. Aber das wahre Grauen blieb in unseren Köpfen. Nicht etwas, das uns verfolgte, sondern das Böse, das wir geweckt hatten. Als bei Tagesanbruch die Polizei an meiner Tür klopfte und unsere Eltern mit grimmigen Blicken dahinter standen, erzählten wir alles. Riley und ich waren erschüttert, wussten aber auch, dass wir es uns selbst eingebrockt hatten. Wie so viele Opfer in Horrorfilmen hatte uns jugendlicher Übermut an einen Ort geführt, an den wir nicht gehörten. Wir erwarteten Strafen, entweder von der Polizei oder von unseren Eltern. Aber zu unserer Überraschung wurden wir nur gewarnt, dort nie wieder einzudringen. Unsere Eltern waren nachsichtig, da sie unsere Reue spürten. Aber die wahre Lektion war klar. Manche Regeln existieren aus gutem Grund. Die Toten dürfen nicht gestört werden. Was auch immer wir auf diesem Friedhof erlebten, war nicht fertig mit uns zu spielen. Selbst jetzt, Jahre später, fühle ich die unheimliche Energie dieses Ortes, wenn ich daran vorbeifahre, wartend. Friedhöfe eines bestimmten Alters sollten nicht betreten werden. Was darunter liegt, bleibt nicht immer begraben. Riley und ich haben diese Wahrheit aus erster Hand erfahren. Aber das Schicksal war auf unserer Seite und gab uns eine zweite Chance, die die meisten leichtsinnigen Teenager nicht bekommen würden. Wir entkamen den Gräbern unversehrt, um weisere Erwachsene zu werden. Dieses Ereignis ereignete sich Anfang Oktober 2019. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas Hintergrundinformation geben. Ein Zweig der Familie meiner Mutter zog aus Illinois in den pazifischen Nordwesten. Ursprünglich waren sie alle Einwanderer aus England. Ich lebe derzeit hier und in den 1860er Jahren zogen sie hierher, um in der Bergbau- und Holzindustrie zu arbeiten. Mindestens drei nachfolgende Generationen der Familie zogen gleichzeitig hierher. Eine Anzahl dieser Familienmitglieder wurde in einer Familiengrabstätte begraben, die sich in einem historischen, großen und noch aktiven Friedhof auf einem Hügel befindet, der die Stadt überblickt, in der ich lebe. In unserer Familiengrabstätte sind insgesamt 5 Personen begraben. Mein Ururgroßvater Elijah Bird, begraben 1911, meine Ururgroßmutter Emily Bird, begraben 1927, mein Urgroßvater Nigel Bird, begraben 1940, der Sohn der beiden zuvor genannten, meine Urgroßmutter Deborah B. Bird, begraben 1991 und meine Ururgroßtante Sadie, begraben 1902 im Alter von 12 Jahren. Nun zu meiner Geschichte aus dem Oktober 2019. Ich saß auf dem Beifahrersitz des Trucks meines Mannes. Wir fuhren zum Haus meines Schwagers und kamen an diesem Friedhof vorbei. Ich interessiere mich sehr für meine Familiengeschichte und habe viel über sie recherchiert. Deshalb weiß ich, wo viele von ihnen begraben sind. Die Familiengrabstätte liegt etwa 7,5 Meter vor dem Zaun des Friedhofs und etwa 9 Meter von der Straße entfernt, die am Friedhof vorbeiführt. Dies war die Straße, auf der wir fuhren. Die Grabstätte ist mit einem großen Grabstein gekennzeichnet, auf dem der Nachname in großen Buchstaben eingraviert ist, die zur Straße hin zeigen. Sie ist leicht zu erkennen. Es gibt einige Büsche entlang eines Teils des Zauns des Friedhofs, aber an der Stelle, wo sich die Familiengrabstätte befindet, sind keine Büsche. An diesem klaren Oktobernachmittag, als wir an der Familiengrabstätte vorbeifuhren, schaute ich wie immer aus dem Fenster, wenn wir vorbeifahren, und war überrascht, jemanden auf der Grabstätte sitzen zu sehen, der zum großen Grabstein gewandt war. Ich drehte meinen Kopf und Körper, um sie besser zu sehen, als wir weiterfuhren, und als ich sie endlich gut sehen konnte, schaute ich sie etwa 10 bis 15 Sekunden lang an. Ich sah, dass sie klein war und weiblich, gekleidet in einem weißen Kleid mit einigen Rüschen an den Schultern. Für mich sah es sehr altmodisch aus, wie etwas, das im späten 19. Jahrhundert getragen wurde. Sie saß mit angezogenen Knien, die Arme auf ihren Knien ruhend. Ich konnte nur ihren linken Arm sehen, der um ihr angewinkeltes linkes Bein gewickelt war. Ihr braunes Haar war lang und, soweit ich erkennen konnte, fiel es lose ihren Rücken hinunter. Ich erhaschte auch einen Blick auf das, was ich für schwarze Stiefel hielt, die sie an den Füßen trug. Sie bewegte sich nicht, während ich sie ansah. Ich fragte meinen Mann, ob er ein Mädchen auf dem Friedhof gesehen hätte, und er sagte nein. Aber er hatte sich auf die Straße konzentriert. Ich erzählte ihm, dass ich ein Mädchen gesehen hatte, das auf unserer Familiengrabstätte saß, und er murmelte nur, dass das seltsam sei. Ich dachte viel darüber nach, als wir zum Haus meines Schwagers fuhren und während unseres Besuchs. Auf dem Heimweg fuhren wir die gleiche Route, aber inzwischen war es dunkel und ich konnte auf dem unbeleuchteten Friedhof nichts sehen. Meine Gedanken wanderten sofort zu Sadie, die als junges Mädchen gestorben und dort begraben ist. Sie könnte in ihrem Leben ungefähr die gleiche Größe wie das Mädchen gehabt haben, das ich sah, und hätte etwas Ähnliches tragen können wie das, was dieses Mädchen trug. Ich habe allerdings nie ein Bild gesehen, das zeigt, wie Sadie tatsächlich aussah. Meine Mutter hatte viele alte Familienfotos von ihrer Seite der Familie, darunter 2 oder 3 Bilder von verstorbenen Kleinkindern aus den 1880er und 1890er Jahren. Es gibt jedoch keine Fotos von Sadie, von denen wir wissen. Ich war ziemlich verängstigt von dem, was ich gesehen hatte. Es könnte durchaus eine lebende Person gewesen sein, die sich in Kleidung aus der viktorianischen Ära verkleidet hatte. Das erscheint weitaus wahrscheinlicher. Aber es ist trotzdem seltsam und ein bisschen unheimlich, einfach so auf einem Grab zu sitzen, oder? Ich finde es sogar noch verstörender, dass eine lebende Person das Grab meiner Familie für ein Verkleidungsspiel benutzt, als dass es ein Geist gewesen sein könnte. Ich bin die einzige Nachfahrin dieser Menschen, die im gesamten Landkreis lebt. Der Gedanke an Sadie macht mich ein bisschen traurig. Sie starb so jung. Kinder- und Säuglingssterblichkeit waren damals sehr verbreitet und es ist tragisch. Ich habe keine Informationen darüber, woran sie gestorben ist. Ich wollte das einfach teilen, weil ich in letzter Zeit viel über diese Begegnung nachgedacht habe und gerne wissen würde, was andere davon halten. Wir wohnen seit fast 8 Jahren in diesem Haus und es gibt viel zu erzählen. Unsere Nachbarschaft steht auf dem ursprünglichen Stadtfriedhof aus den 1800er Jahren. In den 70er Jahren, als die Nachbarschaft gebaut wurde, entfernten sie nur die Gräber, die für die Fundamente und das Kanalisationssystem notwendig waren. Das wussten wir nicht, bis wir 3 bis 4 Jahre dort lebten, aber als wir es herausfanden, erklärte das vieles. Noch während wir im Umzugsprozess waren und keine einzige Nacht im Haus verbracht hatten, hörte ich 2 Kinder sprechen. Ich hörte es ganz deutlich. Ein Mädchen, vermutlich etwa 10 oder 12 Jahre alt. Und einen kleinen Jungen, der nicht älter als 5 klang. Ich habe nur 2 Brüder, beide jünger als ich, aber älter als die Kinder, die ich hörte. Es klang wie Geschwister, die spielten, und weil es so normal klang, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was gesagt wurde. Natürlich rief ich zuerst nach ihnen, und dann hörte das Spielen abrupt auf. Ich hörte sie nicht weggehen. Ich durchsuchte das Haus, aber niemand war drin. Alle waren im Garten und bauten unser Schaukelgestell auf. Ich erzählte meiner Mutter, was ich gehört hatte, aber sie glaubte mir natürlich nicht. Ich ließ es darauf beruhen und wir zogen ein. Monate später, in meinem Zimmer, versuchte ich zu schlafen. Ich drehte mich um und sah das Spiegelbild eines Mädchens in meinem Fernseher. Ich erkannte, dass ich ihren Rücken sah. Lange, lockige, blonde Haare und ein blaues Kleid, das aussah, als stamme es aus den 1800er Jahren. In meinem verschlafenen Zustand dachte ich irgendwie, es sei meine lebensgroße Puppe, ignorierte es und schlief weiter. Es war definitiv nicht die Puppe. Die hatte eine andere Farbe und war auf den Fernseher gerichtet, also konnte sie es nicht gewesen sein. Diesmal erzählte ich es meiner Mutter nicht, weil sie mir beim letzten Mal nicht geglaubt hatte. Danach begannen Dinge sich zu bewegen. Gegenstände fielen von der Treppe, die mit Teppich ausgelegt war. Die Lichter im Haus gingen zufällig an und aus und ich hörte oft Schritte im Haus. Aber meine Mutter glaubte mir immer noch nicht, was wirklich dumm war, weil sie an Geister glaubt. Ich nannte das Geistermädchen liebevoll Lizzie, weil es sich einfach richtig anfühlte. Schließlich, eines Tages, war ich mit Freunden unterwegs und machte typische Teenager-Sachen. Es war ungefähr 23 Uhr, als meine Mutter mich plötzlich anrief und sagte, »Sag Lizzie, sie soll mich nicht so erschrecken.« Es stellte sich heraus, dass sie aufgestanden war, um ins Bad zu gehen, und als sie zurückkam, um sich wieder hinzulegen, hatte sie eine dunkle Kugel gesehen, die über ihrer Seite des Bettes schwebte. Als sie es sah, verschwand es schnell durch die Decke und dann rief sie mich an. Nicht lange danach fanden wir lokale Nachrichtenartikel über unsere Nachbarschaft und den Friedhof. Wir fanden auch heraus, dass während einer Flut in einem Jahr ein bestimmter Sarg immer wieder an die Oberfläche gespült wurde und schließlich verlegt werden musste. Viele Grundstücke in der Nachbarschaft haben immer noch sichtbare Grabsteine in ihren Gärten. Wir waren entsetzt, weil wir definitiv einige merkwürdig flache Steine in der Nähe unseres Gartens bemerkt hatten. Darunter einen, der nur 5 oder 6 Fuß von unseren Obstbäumen entfernt war. Jetzt akzeptieren wir alle, dass wir mit einem Geist zusammenleben. Merkwürdige Dinge passieren ständig. Sie hören zwar auf, Dinge die Treppe herunterzuwerfen, tauchen aber jetzt in unserem Xbox Kinect auf, drehen Wasserhähne auf und stoßen gelegentlich Dinge um. Manchmal höre ich sie auch leise sprechen. Ich habe sie seit dem ersten Mal nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass sie noch da sind. Wir behandeln sie wie Familienmitglieder, sprechen mit ihnen, bieten ihnen Snacks an und lassen Spielzeug zum Spielen liegen. Das Leben ist seltsam und neue Leute im Haus merken es normalerweise schnell. In letzter Zeit habe ich auch einen Schattenkater gesehen, der herumhängt. Wir haben 2 Katzen, aber keine von ihnen kann durch Wände verschwinden. Also, da ist das. Eine weitere Geschichte. Eines Tages verließen meine Freunde und ich das Haus. Und ich erinnere mich nicht mehr, wohin wir gingen, als meine Mutter um die Ecke kam und schwor, sie hätte jemanden den Flur entlang gehen sehen. Wir waren alle im Wohnzimmer und meine Brüder waren nicht zu Hause. Zu der Zeit war unsere Xbox auf einer Kommode mit einem eigenen Fernseher eingerichtet, damit die Kinder Spiele spielen konnten, ohne das Wohnzimmer zu blockieren. Diese Kommode stand direkt neben der Tür zum Flur. Meine Mutter sagte, sie glaube, die Xbox sei angegangen und kommentierte, wie einfach es für den Geist sein müsste, sie einzuschalten, weil der Knopf so empfindlich sei. Wir lachten alle über die Idee, dass Lissy Videospiele spielt und gingen zur Tür. Keine 10 Minuten später rief meine Mutter mich an und sagte, dass die Xbox tatsächlich immer wieder ein- und ausgeschaltet wurde, während sie versuchte fernzusehen. Ich lachte und meinte, natürlich macht Lissy das. Du hast ihr doch gerade erklärt, wie es funktioniert. Ich hörte, wie meine Mutter höflich bat, aufzuhören, weil es ablenkend sei. Das Piepen der Konsole hörte für 1 Minute oder 2 auf, bevor es wieder anfing. Meine Mutter ließ mich früher nach Hause kommen, weil Lissy mich mag und angeblich aufhört, wenn ich sie bitte. Die Xbox schaltete sich noch wochenlang gelegentlich ein und aus. Jetzt, wenn unsere Konsolen oder sogar der Fernseher von selbst angehen, fragen wir Lissy, was sie sehen oder spielen möchte, aber wir bekommen nie eine Antwort. Ich dachte, ich teile einige Erfahrungen aus meiner kurzen Zeit als Nachtwächter auf einem sehr alten historischen Friedhof. Ich arbeitete von 16 Uhr bis Mitternacht. Der Friedhof schloss normalerweise um 18 Uhr, sodass ich gegen 17.30 Uhr das Haupttor abschloss und mit dem Auto über den Friedhof fuhr, um die Besucher darüber zu informieren, dass wir bald schließen würden. Ich wies sie an, sich in einer Reihe vor dem verschlossenen Haupttor aufzustellen. Und wenn meine Runde über das Gelände abgeschlossen war, öffnete ich das Tor, ließ alle hinaus und verschloss es wieder hinter ihnen. Eines Tages, während meiner letzten Runde, sah ich eine alte Dame langsam auf dem Gehweg entlang des Mausoleums laufen. Das Mausoleum war 100 Meter lang, etwa 6 Meter hoch und hatte keine Unterbrechungen. Es war ein einziger langer Abschnitt. Die Straße verlief direkt neben dem Gehweg des Mausoleums. Ich fuhr hinter die Dame, stieg aus meinem Auto und sagte ihr, dass wir schließen würden. Ich nahm meine Augen nur für 1 Sekunde von ihr, als ich die Autotür schloss. Und als ich wieder hinsah, war sie komplett verschwunden. Zuerst dachte ich, nichts Paranormales. Ich dachte, ich hätte sie einfach aus den Augen verloren. Doch der Gehweg und die Straße waren völlig leer. Ich rannte um das Mausoleum herum, überprüfte die Rückseite und das gegenüberliegende Feld voller Gräber, aber ich konnte niemanden entdecken. Ich beendete meine Runde und saß den Rest der Nacht in einem gut beleuchteten Bereich in meinem Auto. Ich hatte eine völlig sichtbare Person gesehen, keine Lichttäuschung, keine Halluzination, sondern ganz klar und deutlich. Dieses Erlebnis schien einen sprichwörtlichen Damm zu brechen, denn danach hatte ich zahlreiche andere unerklärliche Begegnungen. Normalerweise brachte mir meine Freundin, jetzt meine Frau, gegen 20 Uhr das Abendessen vorbei, da ich den Friedhof nicht verlassen konnte. Ich erzählte ihr nie von meinen Erlebnissen, weil ich sie nicht beunruhigen wollte. Als sie eines Abends wieder kam, sah ich, wie sie beim Zurückgehen zum Auto plötzlich ihren Pferdeschwanz anfasste und sich verwirrt umsah. Ich fragte sie, was los sei, und sie meinte, sie hätte wohl ihren Pferdeschwanz an einem Ast verfangen. Ich wies darauf hin, dass der nächste Baum etwa 6 Meter entfernt war, was unmöglich war. Sie wurde blass und sagte, es habe sich angefühlt, als hätte jemand ihre Haare von vorne nach hinten durchfahren und dann am Pferdeschwanz gezogen. Sie war ziemlich verstört und kam nie wieder, um mir Abendessen zu bringen. Ein weiteres Erlebnis. Ich wurde ursprünglich eingestellt, weil es eine Zeit gab, in der der Friedhof von Grabräubern heimgesucht wurde, die satanische Rituale durchführten. Ich war 21 Jahre alt und hatte diesen Job als Nebenverdienst, ohne Waffen oder irgendetwas zur Verteidigung. Man gab mir einen Barcode-Scanner und wies mich an, den gesamten Friedhof jede Stunde zu kontrollieren und an bestimmten Stellen Barcodes zu scannen, um zu beweisen, dass ich die Runde gemacht hatte. Der Friedhof war riesig und in 3 Teile unterteilt. Einen neueren Bereich, den historischen Teil und den berühmten Bereich, wo prominente und andere bekannte Persönlichkeiten begraben waren. Bei einer meiner Runden war es stockdunkel und ich kam um eine lange Kurve, als meine Scheinwerfer etwas einfingen, das aussah wie ein paar Beine, die den Weg überquerten, aber nur bis zu den Knien. Schuhe, Hosen, Knie und dann nichts mehr. Ich stoppte das Auto und beobachtete diese Beine, die sich ohne Körper etwa 3 Meter vor mir bewegten. Ich setzte den Wagen in den Rückwärtsgang und machte das längste Wendemanöver meines Lebens, bevor ich direkt zurück zum Parkplatz fuhr. Andere kleinere Erlebnisse waren seltsame Geräusche, schwebende Lichter, nachdem alle gegangen waren, und merkwürdige Tiergeräusche, die ich nicht identifizieren konnte. Dann war da noch Bart, der Mann, der die Tagschicht von 8 Uhr bis 16 Uhr übernahm. Er war ein zwielichtiger Typ. Teil unserer Aufgabe war es, persönliche Gegenstände von Gräbern zu entfernen, die von Familienmitgliedern zurückgelassen wurden. Spielzeuge, Geburtstagskarten, Erinnerungsstücke. Ich hasste diese Regel und weigerte mich, sie durchzusetzen. Bart hingegen sammelte alles, was er für wertvoll hielt, und nahm es mit nach Hause. Mit der Zeit verschlechterte sich Barts mentaler Zustand. Er verbrachte Stunden auf dem Friedhof, selbst nach Feierabend, und trank dabei stark. Schließlich hörte er plötzlich auf, zur Arbeit zu kommen. Mein Chef sagte, Bart habe sich nie wieder gemeldet. Ich frage mich oft, ob er durch die vielen Dinge, die er mitgenommen hatte, etwas Paranormales angezogen hat. Schließlich das Erlebnis, das mich zum Kündigen brachte. Ich übernahm Barts Samstagsschicht. Es war ein ruhiger Tag und ich parkte hinter der alten Kapelle, um ein Nickerchen zu machen. Die Kapelle war von einer 4 Meter hohen Hecke umgeben, was den Ort abgeschieden machte. Ich schlief ein und wachte auf, um mein Auto vollständig umgeben von Toten zu sehen. Sie sahen so real aus, so lebendig. Sie trugen die Kleidung, in der sie begraben worden waren, Anzüge, Kleider. Aber alles war schmutzig und in verschiedenen Stadien der Verwesung. Niemand sprach oder bewegte sich. Sie starrten mich nur an, als wäre ich ein Tier im Zoo. Dann wachte ich auf. Es war ein Traum. Aber es fühlte sich so real an, so lebendig wie nie zuvor. Ich nahm es als Zeichen. Ich rief meinen Chef an und kündigte sofort. Manchmal besuche ich den Friedhof, weil dort 3 meiner Großeltern und eine Tante begraben sind. Aber ich bleibe nie lange und verlasse ihn immer, bevor es dunkel wird. Fürs Protokoll: Diese Geschichte spielt in den mittleren bis späten 2000er Jahren, spätestens 2012. Der Friedhof, über den wir sprechen, ist der Greenwood Cemetery im Südwesten von Decatur, Illinois. Dies ist einer der am meisten heimgesuchten Orte im mittleren Westen. Ein kurzer Überblick über seine Geschichte. Er war früher ein Begräbnisplatz, wurde zu einem Massengrab aus dem Bürgerkrieg und war mit einigen Kultpraktiken verbunden. Vor langer Zeit, spülte eine massive Überschwemmung viele Gräber frei. Meine Schwester Celia fühlte sich schon immer vom Paranormalen angezogen und ihre Neugier auf Wicca war dabei ein Problem. Sie wurde von unseren Urgroßeltern großgezogen, die zwar sehr herzlich, aber auch sehr religiös waren. Dadurch fühlte sich Celia in der ländlichen Gegend gefangen und wollte ihren eigenen Weg gehen. Sie zog in ein Haus in Decatur, das zu dieser Zeit, wie auch heute, zu einem Ghetto voller Drogen und Kriminalität wurde. Das Haus selbst war ziemlich unheimlich, besonders ein Raum im Keller, der buchstäblich nur aus Erde bestand. Der alte Mann, der dort lebte, war gestorben und Celias Mutter hatte das Haus zuvor besucht und gesagt, alles sei schwarz gewesen, wie verbrannt. Es gab also bereits eine düstere Atmosphäre in diesem Haus. Celia war aufgrund von Lebens- und Finanzproblemen depressiv und suchte Zuflucht in paranormalen Erkundungen mit ihren Freunden, deren Namen ich aus Faulheit weglasse. Ihr bevorzugter Ort war der Greenwood Cemetery. Dieser Ort war für sie wie eine Art Heiligtum, auf seltsame Weise fast wie eine Sucht. Sie ging oft um Mitternacht dorthin, begleitet von ihrem Hund Brutus, der immer noch bei uns ist und ein super treuer Begleiter ist. Meistens geschah nichts Ernstes, abgesehen von einigen seltsamen Geräuschen. Doch als sie mit ihren Freunden dorthin ging, wurde es verrückt. Beim ersten Besuch machten sie viele Fotos und die Dinge begannen zu eskalieren. Ein lautstarker Freund, der sehr aggressiv war, klopfte an einen Laternenpfahl und sagte, »Wenn jemand hier ist, klopf zurück.« Sie blieben auf dem Weg und ein paar Momente später hörten sie zwei sehr laute Klopfgeräusche. Sie sahen sich um, konnten aber nichts sehen. Während sie weitergingen, spürten sie plötzlich alle, wie die Zeit stillstand und fühlten sich gezwungen, den Kopf in Richtung einer Schotterstraße auf der anderen Seite des Maschendrahtzauns zu drehen. Genau in diesem Moment sahen sie zwei schattenhafte Gestalten, die wie Hunde die Straße entlang liefen. Sie machten keine Geräusche, atmeten nicht und wirkten wie nebliger Rauch. Alle fühlten sich wie gelähmt, bis die Hunde vorübergezogen waren. Sie liefen schließlich panisch einen ganzen Kilometer zurück zu ihrem Auto. Celia recherchierte und fand heraus, dass andere Leute ebenfalls berichtet hatten, solche Hunde gesehen zu haben, aber dass dies eine seltene Erscheinung sei. Die Fotos, die sie gemacht hatten, waren voller Kugeln in allen Farben und Größen. Leider wurden keine Kopien der Bilder gemacht und die Telefone sind längst kaputt. Später gingen sie wieder zurück, diesmal zum schlimmsten Teil des Friedhofs, Hell's Hollow. Sie waren respektlos und scherzten, dass der Ort nicht so schlimm sei, wie sie dachten, in der Hoffnung, eine Reaktion zu provozieren. Und das funktionierte. Aus dem Nichts hörten sie einen markerschütternden Schrei, als würde eine Frau in zwei Teile gerissen. Sie fühlten sich beobachtet und stießen auf einen Haufen Eingeweide ohne Körper in der Nähe. Wahrscheinlich handelte es sich um die Überreste eines Tieres, aber es könnte auch etwas anderes gewesen sein. Sie beschlossen, zum Auto zurückzukehren. Aber während sie dort sprachen, leuchtete eine Freundin mit einem Katzenlaserpointer in den Baumlinien herum. Plötzlich wurden Lichter sichtbar, die ein Muster zu bilden schienen. Zwei weiße und ein tiefes rotes Licht. Sie waren sich sicher, dass es keine Taschenlampen oder andere von Menschen gemachte Lichtquellen waren. Panisch bemerkten sie, dass der Maschendrahtzaun begann, heftig zu zittern. Sie fuhren schnell davon, hatten jedoch das Gefühl, verfolgt zu werden. Zu Hause waren die Dinge nicht besser. Es gab merkwürdige Geräusche aus dem Schrank und Celia hatte Angst vor diesem Bereich des Hauses. Brutus, der Hund, wirkte zunehmend unruhig. Türen im Keller, besonders die in der Nähe des Erdraums, öffneten sich von selbst. Ständige Schritte und das Gefühl von Beobachtung verstärkten Celias Angstzustände. An einem der letzten Tage im Haus sah Celia eine formlose, schattenhafte Gestalt, die durch die Möbel rollte und den Flur entlang schwebte. Sie nahm Brutus und blieb stundenlang auf der Veranda, bis die anderen nach Hause kamen. Kurz darauf zog die Familie aus. Celia, die eine dunkle Zeit durchmachte, begann Wicca zu erforschen. Doch sie hatte einen Traum, in dem ihre Großmutter wütend auf sie war und sie warnte, keine Dunkelheit hereinzubringen. Schattenhafte Figuren lauerten in diesem Traum vor den Fenstern. Seitdem hat Celia ihr Leben geändert, ihren Glauben an Christus wiedergefunden und scheint das Dunkle, das an ihr haftete, vertrieben zu haben. Ich besuchte meine Freundin und ihre Familie in Lawrence während der Feiertage, als wir beschlossen, eines Nachts zum Stollfriedhof zu fahren. Er war etwa 20 Minuten von ihrem Zuhause entfernt. Ihr Vater liebt es, neue Orte zu erkunden, und ihre Eltern sind echte Nachteulen, was ich großartig finde. Niemand von uns ging vor 5 Uhr morgens ins Bett. An diesem Abend beschlossen wir, loszugehen. Wir fuhren gegen 4 Uhr morgens los, während ihre Mutter zu Hause blieb. Ihr Vater, meine Freundin und ich fuhren nach Stull. Dort angekommen, parkten wir neben einer Kirche gegenüber dem Friedhof. Ich war schon etwas nervös, da ihr Vater uns gewarnt hatte, dass die Stadt normalerweise niemanden auf den Friedhof lässt. Offenbar gibt es oft einen Polizisten, der darauf achtet, dass niemand unbefugt das Gelände betritt. Aber diesmal war kein Polizist zu sehen. Als wir aus dem Auto stiegen, fühlte sich die Stille schwer an, wie ein Gewicht in der Luft, das selbst den Wind zurückhielt. Wir verließen das Auto und überquerten die Straße. Zu meiner Überraschung gab es keinen Zaun, über den wir klettern mussten, oder geschlossene Tore. Der Eingang war offen und wir gingen einfach hindurch. Wir gingen an einigen Gräbern vorbei und besuchten ein paar davon. Ich fragte mich, wie neu einige der Gräber waren, da sich der Boden unter unseren Füßen federnd anfühlte. Es war dunkel und wir wollten keine Aufmerksamkeit erregen, also benutzten wir keine Taschenlampen, solange wir so nah an der Straße waren. Als wir an den Gräbern vorbeigingen, kamen wir an einem einsamen, verdrehten, toten Baum vorbei, der an einer Biegung stand und uns den Weg einen Hügel hinaufwies. Oben auf dem Hügel lagen die Überreste der Kirche, die dort früher stand. Laut meiner Freundin riss die Stadt die Kirche in den 1990er Jahren ab, weil Hunderte von Menschen das Grundstück zu jeder Jahreszeit, besonders an Halloween, vandalisierten. Der Legende nach würde Satan erscheinen und dich in die Hölle ziehen, wenn du eine Glasflasche gegen die Rückwand der Kirche werfen würdest und sie nicht zerbräche. Die Überreste der Kirche waren immer noch da. Wir gingen herum, kletterten auf den Trümmern und bewegten Dinge, um interessante Zeichen oder kleine Gegenstände zu finden. Doch wir fanden nichts, nur seltsame Kratzspuren auf einigen Steinen an der vorderen Umgrenzung der Ruine. Sie waren zu ordentlich, um von einem Tier zu stammen, könnten aber von Kindern verursacht worden sein, die sich einen Spaß gemacht hatten. Wir suchten weitere 20 bis 30 Minuten, gingen hinter die Kirche zu einigen unheimlich aussehenden toten Bäumen und durch die Büsche, die die Umzäunung umgaben. Es war so still, dass wir ein Auto aus mehreren Kilometern Entfernung hören konnten. Jedes Mal schalteten wir unsere Taschenlampen aus, um nicht entdeckt zu werden. Nach einer Weile fand meine Freundin eine unzerbrochene Glasflasche am Rand der Kirche, einfach so im Gras liegend. Es war eine leere Corona-Flasche. Ich fand es witzig, die Flasche aufzuheben und sie als zukünftiges Omen für andere Abenteurer an der Rückseite der Kirche zu platzieren, wo die Rückwand früher war. Sie rief mich und ihren Vater und wir gingen hinüber. Als sie sah, dass ich mich bückte, um die Flasche aufzuheben, drehte sie sich weg. Später sagte sie, dass sie nicht glauben konnte, dass ich die Flasche überhaupt anfassen würde. Ihr Vater stand links von mir und leuchtete mit seiner Taschenlampe auf die Flasche, während meine Freundin hinter mir stand. In dem Moment, als ich die Flasche berührte oder aufhob, hörten wir ein seltsames Geräusch. Es klang wie Gas oder ein Zischen, obwohl die Flasche leer war, und es schien etwa 15 Fuß von uns entfernt aus den hinteren Trümmern zu kommen. Sofort richteten ihr Vater und ich unsere Taschenlampen auf das Geräusch, aber wir sahen nichts. Vielleicht 3 Sekunden nach dem Zischen hörten wir ein seltsames Gurgeln und ein Geräusch, das wie ein Klacken klang. Es erinnerte an ein Tier, aber keines, das ich identifizieren konnte. Ihr Vater, der sein ganzes Leben in Kansas verbracht hatte, sagte später, dass er so ein Geräusch noch nie gehört hatte. Seltsam war auch, dass, wenn es sich um ein Tier gehandelt hätte, es durch unsere Geräusche und Bewegungen längst hätte aufschrecken müssen. Wir fanden die Quelle des Geräuschs nicht. Ich hielt die Flasche eine Weile in der Hand, suchte nach der Quelle des Geräusches und ließ sie schließlich los, nachdem meine Freundin sagte, sie könne nicht glauben, dass ich sie aufgehoben hatte. Dann machte ich ein paar Fotos. Eines davon zeigt, wie ich glaube, ein fragwürdiges Gesicht im Hintergrund. Wir gingen schließlich zurück zum Auto, ziemlich erschrocken. Als wir ankamen, waren die Lichter im Auto an. Wir konnten das Auto aus der Ferne sehen. Es war die einzige Lichtquelle inmitten der Dunkelheit. Wir überprüften alle Türen. Sie waren verschlossen. Niemand von uns konnte erklären, wie die Lichter angegangen waren. Wir erinnerten uns klar daran, sie ausgeschaltet zu haben, weil ihr Vater vor unserer Abfahrt noch die Batterien einer Taschenlampe gewechselt hatte. Das war unsere Erfahrung. Ich würde gerne wissen, ob jemand anderes schon etwas Seltsames in Stoll oder anderswo erlebt hat. Mein ganzes Leben lang hat mein Großvater in einem großen Haus gelebt, das in einer leicht bewaldeten Gegend außerhalb von Dallas, Texas steht. Als ich jünger war, haben wir oft in der Gegend gecampt und sie erkundet, bevor die Leute anfingen, dort mehr zu bauen. Um zum Haus zu gelangen, muss man von der Hauptstraße in einen Friedhof abbiegen. Aus irgendeinem Grund führt die Straße direkt durch einen ziemlich großen, alten Friedhof. An schönen Tagen gehe ich gerne dorthin, um ein bisschen herumzulaufen. Es ist ein guter Spaziergang vom Haus meines Großvaters entlang einer Straße, die von Bäumen gesäumt ist. Ich habe Grabsteine mit Daten aus den frühen 1800er Jahren gesehen und ich finde sie immer faszinierend. Zu dieser Zeit war ich zwischen zwei Wohnungen und wohnte bei meinem Großvater. Es war etwa 1 Uhr nachts und ich unterhielt mich mit einem Freund von der Arbeit. Ich erzählte ihm, dass ich diesen Friedhof mag. Er war neugierig und wollte den Ort sehen, um Langzeitbelichtungsfotos mit einer neuen Kamera zu machen. Also machten wir uns auf den Weg und ich führte ihn zu den wirklich alten Gräbern. Ich war schon immer etwas empfänglich für paranormale Dinge. Ich hatte ein paar seltsame Erfahrungen und vertraue normalerweise meinen Instinkten, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt. Schon als ich in dieser Nacht auf dem Friedhof parkte, wusste ich wahrscheinlich, dass ich nicht dort sein sollte. Mein Instinkt warnte mich, aber ich ignorierte ihn, weil mein Freund so aufgeregt war und ich ihm unbedingt diesen Friedhof und den umliegenden Wald zeigen wollte. Wir gingen entlang der Baumgrenze zu einer Ecke im hinteren Bereich, wo die ältesten Gräber sind. Dort wollten wir die Grabsteine fotografieren und den Menschen Respekt zollen, die schon am längsten dort begraben liegen. Mein Freund machte viele Fotos, während ich mit einer Taschenlampe Licht hinzufügte und die Grabsteine las. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich verdrängte das Gefühl und ignorierte meinen Instinkt erneut, weil mein Freund langsam fertig zu sein schien. Während mein Freund die Fotos durchschaute, überprüfte ich, ob wir unseren Müll und unsere Wasserflaschen mitgenommen hatten. Mein Freund rief mich zu sich und zeigte mir ein Foto, das er von einigen Gräbern und der Baumgrenze gemacht hatte. Ich schaute auf das Foto, etwas verängstigt, aber ich wusste, dass ich ruhig bleiben musste, um meinen Freund nicht zu erschrecken. Als ich aufblickte, sah ich das, was die Kamera eingefangen hatte. In der Baumgrenze war eine große, schwarze, humanoide Gestalt mit glühend roten Augen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Es sah aus wie verkörperte Wut. In meinem ganzen Leben, bei all meinen Erkundungen in dieser Gegend, hatte ich nie etwas Vergleichbares gesehen oder gespürt. Ich sagte meinem Freund, er solle langsam zum Auto zurückgehen. Ich glaube, er wusste, dass etwas nicht stimmte, weil ich todernst war und den Bereich, wo das Foto gemacht wurde, genau im Auge behielt. Ich ging rückwärts in Richtung Auto, immer darauf achtend, dass die Gestalt uns beobachtete. Als ich das Auto sehen konnte, die Gestalt jedoch nicht mehr, drehte ich mich um und begann zügig zum Auto zu gehen, den Schlüssel in der Hand. Ich fühlte mich etwas sicherer, da wir fast draußen waren. Plötzlich tauchte die Gestalt etwa 6 Meter rechts von mir in der Baumgrenze wieder auf. Ich sagte meinem Freund, er solle zum Auto rennen. Wir liefen und als wir fast am Auto waren, schaute mein Freund zurück und sah diese Gestalt zum ersten Mal. Er geriet in Panik, sprintete zum Auto und sprang auf den Beifahrersitz. Ich hatte gerade meinen Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, als die Gestalt gegen die Tür meines Freundes prallte. Ihr Gesicht war direkt an der Scheibe, ein massiver Schatten ohne Gesichtszüge, nur mit zwei leuchtend roten LED-Augen. Ich startete das Auto und fuhr so schnell wie möglich los, ohne Grabsteine zu beschädigen. Ich suchte den offiziellen Ausgang, obwohl es andere, näher gelegene Ausfahrten gab. Ich hatte immer gehört, dass man durch denselben Eingang hinausfahren sollte, durch den man gekommen ist, damit man nichts aus dem Friedhof mitnimmt. Wir fuhren hinaus und die Gestalt verfolgte uns bis zum Tor, bevor sie stehen blieb. Wir kamen auf die Hauptstraße und fuhren zum Haus meines Freundes. Dort brachen wir in hysterisches Lachen aus. Die Adrenalinausschüttung ließ nach und wir realisierten, dass wir etwas Verrücktes überlebt hatten. Ich brachte meinen Freund nach Hause, aber ich musste selbst durch denselben Friedhof zurück, um nach Hause zu kommen. Zum Glück sah ich die Gestalt nicht wieder, vermutlich, weil mein Freund nicht bei mir war. Nach dieser Nacht passierten mir noch einige seltsame Dinge in dieser Gegend, aber das ist erstmal genug. Denkt daran, respektiert Friedhöfe immer. Ich bin Anfang letzten Monats in eine neue Wohnung gezogen. Sie hat nur ein Zimmer, dazu das Badezimmer und die Küche, und sie war komplett möbliert. Der Blick vom Balkon ist atemberaubend, allerdings gibt es auch den Friedhof dieses kleinen Dorfes, in das ich gezogen bin, gleich um die Ecke. Von meinem Küchenfenster aus kann ich diesen charmanten Friedhof sehen, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle. Einmal bin ich dorthin gegangen, weil er zufällig auf meinem Weg lag, während ich mit meinem Freund spazieren ging. Es ist ein sehr schöner Ort, gut gepflegt, mit einigen vornehmen Gräbern und einer sehr kleinen Kirche in der Mitte. Das Tor hat keine Schlösser, sodass die Leute jederzeit vorbeischauen können. Das Einzige, was mich ein wenig störte, war, dass die Tore ein wirklich nerviges Geräusch machen, als müssten sie geölt werden. Nach unserem Spaziergang sind wir nie wieder dorthin zurückgekehrt, aber wir haben immer wieder darüber gesprochen. Damals fiel es mir nicht wirklich auf, aber mein Freund war sehr nervös und schien ein wenig verängstigt. Ich hingegen genoss einfach den Spaziergang, schaute mich um und betrachtete die Gräber, sodass ich kaum auf sein Unwohlsein achtete. Erst vor ein paar Tagen wurde er wirklich aufgebracht, als er das Grab eines Mädchens sah, das in diesem Jahr im März im Alter von nur 5 Jahren verstorben war. Wenn man ihn ansieht, würde man nicht erwarten, dass ihn ein bloßes Grab so mitnimmt. Ich sprach mit ihm darüber, bis er das Thema wechselte, weil er traurig wurde und schließlich ging er nach Hause. Springen wir zu gestern. Ich wachte ziemlich spät auf, da ich am Abend zuvor lange wach geblieben war, um Wäsche zu waschen, Kleidung auszusortieren und Dinge zu entsorgen, die ich nicht mehr brauchte. Ich weiß genau, dass ich die Wohnung blitzblank geputzt hatte, sodass es keine Möglichkeit für Müll oder schmutziges Geschirr gab. Als ich gestern nach Hause kam, entdeckte ich eine Pfütze. Ich dachte, mein Verstand würde mir einen Streich spielen oder vielleicht reflektierte der Boden das Licht einer Laterne außerhalb meines Fensters. Aber als ich sie berührte und daran roch, war es eindeutig Wasser. Als ich an die Decke schaute, sah sie gut aus und war trocken, keine Lecks. Ich schüttelte es ab und dachte, vielleicht hatte ich in meiner Eile doch etwas übersehen. Es war merkwürdig, aber ich hatte es eilig gehabt, also ließ ich es dabei. Ich war sehr müde, konnte aber einfach nicht einschlafen. Ich war rastlos und hatte das Gefühl, dass es falsch wäre, jetzt zu schlafen. Also zog ich mich wieder an, ging spazieren und setzte mich auf eine Bank vor dem Friedhofstor. Ich erinnere mich, wie erschöpft ich war. Meine Beine fühlten sich an, als würden sie pulsieren. Nach einer Weile ging ich zurück nach Hause und die Pfütze war verschwunden. Alles war so, wie es vorher gewesen war. Wie gewohnt verriegelte ich nachts meine Tür doppelt. Letzte Nacht, als ich mich hinlegen wollte, um zu schlafen, hörte ich, wie etwas an der Tür herumspielte. Es war 2 Uhr morgens. Ich war wie gelähmt, eingefroren unter der Decke. Ich wusste genau, dass niemand dort sein konnte, da mein Vermieter unter mir wohnt und um diese Zeit schläft und die Haustür des Hauses ist nachts immer abgeschlossen. Ich hörte, wie etwas oder jemand versuchte, meine Türklinke zu drehen, und es wurde jede Minute aggressiver. Obwohl es mitten im August war, fühlte es sich an, als wäre ich in einem Gefrierschrank. Es wurde eiskalt. Ich konnte hören, wie meine Tür zitterte und die Klinke schien fast abzufallen. Dann hörte es langsam auf. Irgendwie, aber nicht viel später, hörte ich weinen. Ich lauschte sehr genau, als ich jemanden flüstern hörte: »Mama, bitte lass mich rein. Ich habe Angst vor der Dunkelheit.« In diesem Moment war ich den Tränen nahe. Ich griff nach meinem Handy, das ich bei mir hatte, und rief meinen Freund an. Das Weinen hörte sofort auf, als ich seine Nummer wählte. Als er abhob, kroch ich langsam ins Wohnzimmer zurück, bevor ich endlich mit ihm sprach. »Kann mir bitte jemand sagen, wie ich jetzt nachts schlafen soll?« Ich war schon immer am Paranormalen interessiert und daran, wie wir es nennen, Geisterjagd zu machen. Diese Geschichte ereignete sich in einer Oktobernacht im Jahr 2005, also vor fast 15 Jahren. Wir hatten uns zu einer Party bei meinem Vater versammelt, der weit draußen auf dem Land in einem alten Bauernhaus lebte. Wir beschlossen, die Straße hinauf zu einem alten Friedhof zu fahren, weil einer meiner Freunde mit einem Ouija-Brett auftauchte. Ich sagte, dass wir es nicht in meinem Haus benutzen würden, aber ich war bereit, es woanders zu benutzen. Etwa 6 von uns stiegen in die Fahrzeuge und machten uns auf den Weg. Als wir dort ankamen, stellten wir das Ouija-Brett auf einer alten Betonbarriere auf, die den Eingang des Friedhofs umgab. Zur Orientierung: Der Friedhof lag auf einem Hügel, umgeben von Kuhweiden, Feldern und Bäumen. Auf der anderen Straßenseite stand eine weiße Kirche. 2 Sicherheitslampen beleuchteten den Bereich um die Kirche und den Eingang zum Friedhof. Es gab noch eine weitere Sicherheitslampe, die das Feld neben dem einzigen Haus in einem Umkreis von etwa 3 Kilometern beleuchtete. Wir standen alle im Kreis, das Planchett, Zeiger, in der Mitte und die Hände darauf. Mein Freund leitete die Chance und fragte, ob es etwas auf dem Friedhof gäbe, das mit uns in Kontakt treten wollte. Zuerst passierte nichts und wir standen still und leise. Dann bewegte sich das Planchett langsam in Richtung »Ja«. Sofort beschuldigten wir uns gegenseitig, es bewegt zu haben, aber jeder schwor, dass er es nicht war. Ein unheimliches Gefühl überkam uns, als das Planchett in die Mitte des Brettes zurückkehrte. Etwa zu diesem Zeitpunkt hörten wir ein Geräusch, das anfangs wie Wind klang. Dann kam es näher und hörte sich an wie die Schritte mehrerer Menschen, die im Kreis um uns herum liefen. Wir starrten uns mit weit aufgerissenen Augen an, als jemand laut sagte: »Ich bin raus.« Ein anderer sagte: »Wir müssen uns verabschieden, sonst folgt uns der Geist.« Der Leiter der Gruppe sprach mit dem Brett und sagte so etwas wie: »Wir verabschieden uns jetzt von dir.« Das Planchett zuckte schnell zu: »Nein.« Es war ziemlich offensichtlich, wie schockiert wir alle waren, dass keiner von uns es getan hatte. In der Zwischenzeit war das Geräusch der Schritte immer noch um uns herum zu hören. Das Planchett bewegte sich zurück zur Mitte und wir sagten erneut: »Auf Wiedersehen.« Doch wieder bewegte es sich zu: »Nein« und dann zurück zur Mitte. Diesmal sagten wir alle zusammen: »Auf Wiedersehen, wir gehen jetzt.« Und das Planchett bewegte sich langsam, quälend langsam zu: »Auf Wiedersehen.« Erleichtert rannten wir zu den Autos, die am Eingang des Friedhofs an der Straße geparkt waren. Mein Freund und ich sprangen in den Truck, doch plötzlich hörten wir einen unserer Freunde schreien: »Leute, ich finde meine Schlüssel nicht.« Sie suchte im Zündschloss, in ihren Taschen, und wir alle überprüften unsere Autos und Taschen, ohne Erfolg. Alle anderen stiegen wieder in den Truck ein und wir fuhren die 5 Kilometer zurück zu meinem Vater. Mein Freund suchte ihre Taschen, ihre Handtasche, überall. Aber die Schlüssel waren nirgends zu finden. Schließlich brachte jemand sie nach Hause und sie sagte, Sie würde ihren Ersatzschlüssel holen und am Morgen zurückkehren. Wir hatten zu viel Angst, in dieser Nacht zurückzugehen und nach den Schlüsseln zu suchen. Am nächsten Tag durchsuchte mein Freund den Friedhof, fand die Schlüssel aber nicht, selbst bei Tageslicht. Wir hatten den gesamten Friedhof mehrmals abgesucht und der Bereich, in dem wir das Brett benutzt hatten, war sehr nah an dem Ort, an dem wir geparkt hatten. Es gab also nicht viel Platz, wo die Schlüssel verloren gegangen sein könnten. Ich und mehrere Freunde durchkämmten den gesamten Friedhof im Laufe der nächsten Woche, aber die Schlüssel wurden nie gefunden. Mein Freund war sich zu 100% sicher, dass sie im Zündschloss steckten, als sie aus dem Auto stieg. Dort hatte ich meine auch gelassen. Das war eine übliche Praxis in unserer Gegend, die sehr ländlich ist. Das war bei weitem die gruseligste, aber nicht die einzige Ouija-Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe in meinem Leben unzählige paranormale Erlebnisse gehabt. Das ereignete sich an Halloween gegen 20 bis 21 Uhr. Als überzeugter Anhänger des Paranormalen kann ich sicher sagen, dass dies eine der psychologisch belastendsten Erfahrungen meines Lebens war, aber gleichzeitig auch eine der faszinierendsten. Mein Vater erzählte mir, dass er und seine frühere Freundin einen verlassenen, namenlosen Friedhof in einer abgelegenen Gegend von South Carolina besucht hatten. Die Einheimischen nennen ihn Morlocks, wegen der Gräber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Direkt davor liegt ein sehr alter Bauernhof, der heute Privatgrundstück ist und auf dem früher ein Brunnen dazu genutzt wurde, Sklaven zu ertränken. Kurz gesagt, mein Vater und seine Freundin hörten beim Erkunden der Gräber seltsame Geräusche, die er mit seiner Nachtsichtkamera aufnahm. Er sagte, es klang wie ein Zischen, das aus den Bäumen kam. Aber das Nächste, was dieses Geräusch hätte verursachen können, war etwa 12 Meilen entfernt. Das Geräusch wurde immer lauter, bis mein Vater und seine Freundin panisch wegfuhren. 19 Jahre später erzählte mir mein Vater während einer Autofahrt in die gleiche Gegend diese Geschichte über den Brunnen. Leider konnte ich ihn wegen der Dunkelheit nicht sehen. Nachdem uns ein schwarzer Hund erschreckt hatte und wir tiefer in die alten verlassenen Wälder fuhren, begann ich, ein Gefühl der Vorahnung zu spüren. Ich schaute in die dämmerig beleuchteten Baumwipfel, die sanft gepflasterte Schotterstraße und auf die quadratischen Zäune, die die Felder mit dem Brunnen umgaben. Ich erinnere mich, dass ich Dinge wie eine Pareidolie von hängenden Körpern wahrnahm, sogar Gesichter im hohen Gras sah. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir jedoch keine großen Gedanken darüber. Mein Vater erklärte, je tiefer man in den Wald fährt, desto unheimlicher wird es. Und er hatte nicht übertrieben. Meine Anspannung nahm mit jeder Minute zu. Am Ende des Waldes war der verlassene Schuppen des Bauernhofs noch sichtbar. Aus dem Augenwinkel konnte ich die Spitzen von unmarkierten Gräbern und das hohe Krabbenkraut erkennen. Jetzt aufgeregt schaute ich durch mein offenes Fenster in den dunkler werdenden Friedhof. Ich blinzelte einmal und sah etwas über einem Grab schweben. Es sah aus wie ein schwebendes weißes Kleid mit puffigen Ärmeln und einem verblassenden Saum. Ich konnte gerade noch einen schwachen Umriss eines weißen Arms sehen, der durch die Ärmel ragte. Dieses Bild hat sich bis heute wie ein Foto in mein Gedächtnis eingebrannt. Ein plötzliches, krankhaftes Gefühl zerstörte meine Aufregung und ich fühlte mich, als müsste ich mich übergeben. Ich begann zu betteln, dass mein Vater den Ort verlassen sollte. Ich hatte das Gefühl, dass ich dort nicht hätte hingehen sollen. Ich geriet in Panik und erzählte meinem Vater von dem Kleid, das ich gesehen hatte. Er tat es als einen Fleck auf der Fensterscheibe ab, aber das Fenster war offen. Die Taschenlampen leuchteten über das tote Gras, in der Hoffnung, etwas anderes zu finden. Ich fühlte mich, als müsste ich weinen und flehte meinen Vater an, zurückzufahren. Ich wollte, dass er umkehrt, damit ich das Kleid noch einmal sehen könnte. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Und es sehen, weinte ich, während die Übelkeit in meiner Kehle aufstieg. Mein Vater kicherte und meinte, es läge wahrscheinlich an dem, was ich gegessen hatte. Aber das war keine Übelkeit, die mit Essen zusammenhängt. Es war die Art von Übelkeit, die mit Angst kommt. Kalte Angst kroch über meine Haut und mein Blut schien wie eingefroren. Als ich die Taschenlampe auf die Gräber richtete, sah ich jedoch kein Kleid, keinen Körper. Es war hier. Das Kleid war genau hier. Ich zeigte auf die Spitze eines etwa einen Meter hohen Grabes und atmete schwer und schnell. Mein Brustkorb zog sich zusammen, während die Angst meinen Rücken hinaufkroch. Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Es war ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, aber jetzt bin ich süchtig danach, zu diesem Ort zurückzukehren. Ich wollte das Kleid wiedersehen. Vielleicht werde ich an diesem Halloween noch einmal einen Blick auf diesen Ort werfen. Ich habe Angst, zurückzugehen, aber gleichzeitig bin ich davon besessen. Das passierte, als ich 16 Jahre alt war, also vor fast 3 Jahrzehnten, aber ich erinnere mich immer noch genau daran. In jenem Sommer verbrachte ich viel Zeit im Haus meines Freundes Matt. Seine Eltern waren beide ausgezogen, hatten das Haus aber noch nicht verkauft, sodass wir das Haus zu 99,9% der Zeit für uns allein hatten. Es waren fast immer Freunde da und in der Nacht, in der dies geschah, waren mindestens 5 oder 6 von uns dort. Wir beschlossen, spät in der Nacht einen örtlichen Friedhof zu besuchen. Ich werde den Namen nicht nennen, da es dort über die Jahre viele Probleme mit Vandalismus gab und der Friedhof im Grunde genommen für Besucher gesperrt ist. Abgesehen von Verwandten der Verstorbenen. Da wir das wussten, setzten wir unsere Freunde am Weg zum Friedhof ab, fuhren dann etwa eine halbe Meile die Hauptstraße hinunter und parkten das Auto. Danach joggten Matt und ich zurück, um die anderen zu treffen. Die anderen waren bereits ziemlich aufgewühlt und die Nacht wurde von da an nur noch gruseliger. Wir schafften es zwar bis zum Friedhof, aber nur knapp. Es schien, als kämen Geräusche von überall um uns herum. Zugegeben, wir waren Teenager, also waren unsere Sinne wahrscheinlich etwas überreizt, aber es fühlte sich an, als würden wir beobachtet. Es versteht sich von selbst, dass wir dort nicht lange blieben. Wir kamen einstimmig zu dem Entschluss, dass wir zu verängstigt waren, um länger zu bleiben. Wir joggten zurück zum Auto und fuhren zu Matts Haus, das einige Meilen entfernt in einer Wohngegend lag. Alle redeten und hatten Spaß, außer mir. Ich war etwas emotional. Der Hintergrund ist lang, aber kurz gesagt, das Mädchen, das ich damals mochte, mochte Matt stattdessen und sie war an diesem Abend dabei. Um mich von dieser Situation zu distanzieren, ging ich nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Es war inzwischen wahrscheinlich mindestens Mitternacht und die Nacht war ruhig und still. Ich stand auf der Straße, fühlte mich einfach nur schlecht und hoffte, die Privatsphäre würde mir etwas Zeit geben, meine Gedanken zu sammeln. Dann drehte ich mich um und erstarrte. Direkt vor mir schwebte ein Nebel. Es hatte keine menschliche Form, aber es war hoch und schmal. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Nebel, der normalerweise niedrig und breit ist. Das war definitiv etwas Abnormales. Es war genug, um mir die Haare im Nacken aufzustellen und meinen Flucht- oder Kampfmodus vollständig zu blockieren. Ich war wie gelähmt. Der Nebel war keine 5 Fuß, etwa 1,5 Meter, von mir entfernt. Einfach nur schwebend, ohne sich zu bewegen. Und ich bewegte mich ebenfalls nicht. Es schien Minuten zu dauern, dass wir uns gegenseitig anstarrten. Schließlich drehte ich mich um und rannte zurück ins Haus. Ich erzählte sofort meinen Freunden, was passiert war, aber als sie nach draußen gingen, um nachzusehen, war der Nebel verschwunden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieses Etwas mir oder uns vom Friedhof gefolgt war. Es war die klarste paranormale Erfahrung, die ich je hatte. Ich habe in meinem Leben viele seltsame Dinge gesehen und sie oft als paranormal eingestuft. Aber normalerweise gab es immer eine gewisse Unsicherheit. In diesem Fall jedoch gab es keinen Zweifel an dem, was ich gesehen hatte. Ich wollte den Friedhof immer wieder besuchen, aber mit zunehmendem Alter habe ich mehr Respekt davor entwickelt, nicht auf fremdem Eigentum herumzutreten. Ich habe gelernt, dass es manchmal besser ist, alte Erinnerungen ruhen zu lassen und sie einfach so in Erinnerung zu behalten, wie sie waren. Ich bin japanischer Abstammung und besuche jedes Jahr meine Familie im Norden Japans. Außerdem nehme ich am Obon teil, das in Japan im Wesentlichen wie der Tag der Toten ist, wenn die Geister der Verstorbenen das Reich der Lebenden besuchen. Während dieser Zeit beschloss ich, Kyoto zu besuchen. Kurz gesagt, nachdem ich eine Weile außerhalb der Stadt spazieren gegangen war, begann ich, einen nahegelegenen Berg zu besteigen und entdeckte einen ziemlich großen Friedhof. Ich war damals ein 16-jähriger Junge und entschied, den Friedhof zu erkunden, um zu sehen, welche Familien hier begraben waren. Es war etwa 15 Uhr und unglaublich heiß. Die Bäume, die verstreut auf dem Friedhof standen, boten einen willkommenen Schatten, in dem ich mich ein wenig abkühlen konnte. Nach etwa 10 Minuten, in denen ich mir die Grabsteine ansah, bemerkte ich einige seltsame Details. Erstens schien ich mich irgendwie auf dem Friedhof verlaufen zu haben. Dabei habe ich eigentlich einen ausgezeichneten Orientierungssinn und habe schon viele Wälder, Berge und Flughäfen problemlos wieder verlassen. Der Friedhof war in der Mitte tiefer gelegen und von Wald umgeben. Ich glaube, ich befand mich im unteren Teil, denn am Horizont waren nur Grabsteine zu sehen. Es fing an, dunkel zu werden. Wie gesagt, es war um 15 Uhr, also war das sehr merkwürdig. Die Umgebung hatte diesen gelblichen Schimmer, den man in der Dämmerung sieht. Hier ein kleiner kultureller Einschub. In der alten japanischen Sprache nennt man die Dämmerung Tassogare Doki. Es soll ein Zwischenmoment sein, in dem seltsame Dinge geschehen, so ähnlich wie die Geisterstunde. Kein guter Zeitpunkt, um von Gräbern umgeben zu sein. Mir wurde auch ein wenig kalt. Nicht so, als wäre ich in einen eiskalten Pool getaucht worden, sondern eher wie in den Bergen, wo die Kälte durch die Lücken in deinem Mantel dringt. Danach begann ich, seltsame Schatten aus dem Augenwinkel zu sehen. Sehr merkwürdig war, dass ich keine Panik verspürte, sondern sie ruhig beobachten konnte. Die Schatten bewegten sich wie alte Lavalampen, sehr gezielt, und sahen manchmal etwas menschlich aus oder wie riesige Gesichter. Ich ging auf sie zu, weil ich dachte, wenn sie mir körperlich etwas antun könnten, könnte ich sie sicherlich schlagen. Aber die Schatten schwebten fast wie eine Fata Morgana. Nach einer Weile begann ich, mich wirklich in Gefahr zu fühlen. Mir wurde immer kälter, und in diesem Moment sah ich einen Mönch, der sehr überrascht war, mich dort zu sehen, denn der Friedhof sollte um diese Uhrzeit geschlossen sein. Er brachte mich zum Eingang zurück und ich sagte ihm, dass der Friedhof offen war, als ich hineinging. Er erklärte mir, dass er den ganzen Tag am Eingang gewesen sei und mich nie hereinkommen sah. Ich nahm an, dass er dachte, ich wäre über die Mauer geklettert, also erzählte ich ihm alles, was ich gesehen und gefühlt hatte. Zuerst schien er sehr überrascht, dann sagte er mir, ich solle auf die Uhr schauen. Es war 18.10 Uhr. Das bedeutet, dass ich über 3 Stunden dort gewesen war. Er sagte mir, ich solle nicht auf einen Friedhof gehen, während die Sonne untergeht, und dass ich von den Kimiko hätte mitgenommen werden können. Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Dieser Friedhof lag östlich von Kyoto, in der Nähe der Shogun-Tsuo-Berge. Ein kleiner Hinweis an euch alle. Es ist besser, japanische Friedhöfe nicht zu betreten, denn sie sind kein Ort für Touristen, sondern ein Ort des Respekts. Ich bin von Natur aus ein skeptischer Mensch, aber ich kann bis heute nicht rational erklären, was mein Freund und ich erlebt haben. Es stört mich, dass ich nicht erklären kann, was wir gesehen haben. Das Jahr war 2009. Mein bester Freund und ich lebten in einer relativ kleinen Stadt. Da wir noch keine 21 waren, hatten wir nicht viele Möglichkeiten, unsere Abende zu verbringen. Also entschieden wir uns, um Mitternacht über den Friedhof zu spazieren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass keiner von uns vor dieser Begegnung Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen hatte. Meine Mutter war zu der Zeit ein großer Fan von Ghost Hunters, also beschlossen wir, im Grunde genommen ein kleines Experiment durchzuführen. Wir begannen, Dinge zu sagen, wie: Wenn hier jemand ist, der Kontakt mit uns aufnehmen möchte, zeig dich. Während wir langsam durch den Friedhof gingen. Sobald wir anfingen, diese Dinge zu sagen, schien sich die gesamte Stimmung des Friedhofs irgendwie zu verändern. Die Atmosphäre wurde bedrohlich und bedrückend. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel auf der rechten Seite, wie jemand in Weiß zwischen den Grabsteinen hin und her lief und uns zu folgen schien. Wir beschlossen, der Sache nachzugehen und verließen den asphaltierten Weg. Wir standen nun abseits des Hauptwegs, etwa in der Mitte des Friedhofs, und ich wiederholte: Wenn hier jemand oder etwas ist, das Kontakt mit uns aufnehmen möchte, kannst du es tun? Ich wartete auf eine Antwort. Ich wünschte wirklich, ich hätte das nicht gesagt. Doch dann begannen wir beide, Schritte zu hören, die auf dem gefrorenen Gras knirschten, im Dunkeln. Das Geräusch kam auf uns zu. Die meisten Menschen wären längst weggerannt. Ich jedoch beschloss, dem auf den Grund zu gehen. Die Geräusche kamen näher, und dann trat es ins Licht, wo wir es sehen konnten. Es war die körperlose Gestalt eines Menschen, dessen Umrisse im Mondlicht perfekt sichtbar waren und dunkler erschienen als die Nacht um ihn herum. Wir konnten die Konturen dieses Wesens ausmachen, doch es war auch teilweise durchsichtig. Es schimmerte, während es sich bewegte, und es bewegte sich stetig auf uns zu. Als es etwa 3 Meter entfernt war, begannen wir ein Flüstern zu hören, wie lange, gezogene Atemzüge, die wütend aus einer Person herausgepresst wurden, die darauf aus war, uns zu schaden. Das war der Moment, in dem wir die Flucht ergriffen. Wir rannten 2 Meilen zurück zu unserem Auto. Ich kann immer noch nicht rational erklären, was ich gesehen habe, aber ich weiß, dass das, was ich sah, real war. Ich bleibe skeptisch, aber ich weigere mich jetzt, einen Friedhof nach Einbruch der Dunkelheit zu betreten. Es gibt Dinge dort, die nicht geweckt werden wollen. Als ich 22 Jahre alt war, beschloss ich zusammen mit meinem besten Freund aus 13 Jahren einen Friedhof zu besuchen, von dem berichtet wurde, dass eine Statue dort weinen würde. Eines Nachts parkten wir mein Auto bei einem lokalen Geschäft und gingen einen steilen Hügel hinauf, um den Friedhof zu betreten und die besagte Statue zu suchen. Wir irrten etwa 10 bis 15 Minuten umher, bis wir schließlich glaubten, die Statue gefunden zu haben. Tränen konnten wir nicht sehen, aber das Gesicht fühlte sich feucht an. Ich dachte, es wäre nichts weiter als Tau. Es war inzwischen nach 1 Uhr nachts und wir hatten keine Taschenlampen dabei. Der Friedhof lag jedoch an einer Hauptstraße, so dass man alles recht gut sehen konnte, wenn sich die Augen erst einmal an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wir liefen weiter umher, bis wir zu einem Mausoleum kamen. Meine Freundin Kelly stand direkt davor, während ich etwa 3 Meter entfernt stand und sie beobachtete. Hier begann alles schief zu gehen. Ich sah, wie eine etwa 2 Meter große Gestalt, eindeutig die eines Mannes, von einem sehr hohen Baum direkt am Mausoleum vorbeiging. Ich schrie "Lauf!" und rannte panisch aus dem Friedhof. Kelly erzählte später, dass ich schon halb draußen war, als sie sich umdrehte, um zu sehen, warum ich so rannte. Sie versuchte hektisch, mich zu fragen, was ich gesehen hatte. Aber ich konnte kein Wort herausbringen, bis wir wieder bei mir zu Hause waren. Nachdem ich es ihr erzählt hatte, weigerte sie sich, bei mir zu bleiben. Ich sagte ihr, dass ich die schwarze Silhouette eines sehr großen Mannes gesehen hatte, ohne dass ich irgendwelche Merkmale erkennen konnte, außer die Richtung, in die er blickte. Er war vollständig schwarz. Nachdem ich recherchiert und mit Wahrsagern gesprochen hatte, darunter eine Frau, die mich nach meinen Nieren fragte, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Probleme mit ihnen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich eine Schattenperson gesehen hatte. Das Schlimmste ist, dass ich sie irgendwie angezogen haben muss, denn sie folgte mir nach Hause. Seit dieser Nacht sind mir die unerklärlichsten und beängstigendsten Dinge passiert. Seitdem glaube ich an das wahre Böse. Ich bin jetzt 28 Jahre alt und es fühlt sich an, als würde es mich immer noch verfolgen. Wir lebten in einer Gegend von Neuengland, in der es pro Quadratmeile etwa 1000 historische Friedhöfe gibt. Mein Vater liebte es, durch sie zu schlendern und sich die Daten und bedeutenden Namen auf einigen der älteren Gräber anzusehen. Man findet dort Gräber, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen. Eines Tages fuhr er eine alte Nebenstraße entlang und stieß auf eine alte Kirche mit einem kleinen angrenzenden Friedhof. Er hatte etwas Zeit, also fuhr er auf den Schotterparkplatz und beschloss, sich umzusehen. Ich war damals 4 Jahre alt und saß auf dem Rücksitz des Autos. Mein Vater nahm mich aus dem Auto und setzte mich auf seine Schultern, entweder um mir eine Freude zu machen oder um seinen eigenen Kopf vor dem leichten Schnee zu schützen, der begonnen hatte zu fallen. Er begann seinen Rundgang über den Friedhof, ging zwischen den Grabsteinen umher, fand ein paar interessante und machte sich dann auf den Weg zur alten Kirche. Er lief an ein paar Seiten der Kirche entlang, als ich plötzlich sagte, »Wo ist die Frau hin?« Er war etwas verwirrt und fragte, welche Frau ich meinte. Darauf antwortete ich ganz einfach, »Die Frau da drüben, die Frau im weißen Kleid.« Mein Vater schaute hoch und sah, wie ich auf die vordere Ecke der Kirche zeigte, auf derselben Seite, auf der wir uns hinten befanden. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen und begann sich unwohl zu fühlen, denn er hatte weder jemanden gehört noch gesehen, geschweige denn ein Auto auf der Straße bemerkt, seit er angekommen war. Er ging zu dem Ort, auf den ich gezeigt hatte, und stellte fest, dass es dort keine Spuren gab und niemand in der Nähe der Kirche war, abgesehen von seinen eigenen Fußabdrücken. In diesem Moment beschloss er, dass er genug hatte und stieg direkt ins Auto, um nach Hause zu fahren. Ich selbst habe keine Erinnerung daran, da ich zu jung war, aber ich habe alles durch die Erzählung meines Vaters erfahren. Ich habe jedoch immer ein Bild von einer dunkelhaarigen Frau in einem weißen Hochzeitskleid vor Augen, was natürlich auch nur meiner Fantasie entspringen könnte. Ich kann Ihnen sagen, dass mein Vater ein sehr pragmatischer Typ ist, ein ehemaliger Marine, und er gibt zu, dass ihm immer noch ein Schauer über den Rücken läuft, wenn er an diesen Tag denkt. Ich habe den Ort ein paar Mal als Erwachsener besucht, aber abgesehen von der unheimlichen Atmosphäre habe ich nie etwas gesehen. Ich glaube jedoch, dass Kinder für solche Dinge empfänglicher sind als Erwachsene.